Hallo, hola, schönen Sommer euch. Endlich wieder Ruhrpott-Stimmung am Start bei der Begrüßung. Aber die WDR5-Sprecherin ist auch dabei.
Hello.
Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Wir sind beide wieder am Start, denn Thea ist jetzt auch in Spanien.
Ja.
Vorher war ja nur ich in Spanien. Und wir hoffen, die Folgen von uns mit unseren GästInnen, die haben euch gefallen. Und die Begrüßung, ich habe mir dann ja angehört, was Thea gemacht hat.
Sie musste ja kontrollieren, ob ich auch ordentlich was aufgenommen habe.
Mhm, ja, ja. Um dir meine Wertschätzung auch öffentlich auszusprechen. Wirklich, Thea, du hast so eine schöne WDR5-Stimme.
Leute, ihr glaubt nicht, dass das ein Kompliment ist, aber es ist es wirklich. Wenn jemand zu mir sagt, ich klinge wie eine Nachrichtensprecherin, dann ist das das höchste aller Komplimente für mich.
Mhm.
Das war mein Traum.
Ja, und deswegen weiß ich auch, dass das für dich ein Kompliment ist und ich meine das auch so. Also ich bin selber keine WDR5-Hörerin, aber ich fand das total schön. So, es war auch so seriös. Und da dachte ich, scheiße ey, wenn ich dann wieder da bin, dann weg damit
dann
der
tut's den Leuten an den Ohren weh.
Endlich mal wieder hier ordentlich Watt auf die Ohren aus dem Ruhrpott.
Watt auf die Ohren. Ich kann das auch.
Ja.
Watt auf die Ohren.
Ja, so, also.
Lassen wir das lieber.
Hier ist wenig Watt, aber auch viel Strand.
Super Überleitung.
Wir sind in Spanien auf junge Erwachsenenfreizeit. Junge steht in Klammern.
Ja, also jung gebliebenen Erwachsenenfreizeit.
Ja, und ich finde es einfach schön, dass wir hier so zusammen sind und auch mit unserem Podcast-Team. Julian ist ja auch da.
Yes.
Und dass wir jetzt hier auch, dass unsere Arbeit uns so viel Spaß macht, dass wir sogar im Spanien podcasten.
Dass wir einfach sagen, komm, wir packen unsere Mikros ein, laden eine Software drauf und nehmen hier auch was auf. Denn obwohl wir im Urlaub sind, die Welt dreht sich weiter. Es ist einiges passiert in letzter Zeit. Darüber wollen wir auch reden. Und obwohl wir jetzt unsere Frequenz erhöht haben auf einmal die Woche, es gibt eigentlich immer was zu bereden.
Ja, es ist wirklich viel passiert, über was wir auch sprechen wollen. Von Volksbühnen, Freibäder über Cambridge Universität bis hinein ins evangelische Gesangbuch ist heute wieder einiges dabei.
Yes.
Aber nochmal zu unserem Job und wie schön unser Job ist. Heute hat mich jemand angesprochen und sagte, boah, es ist einfach auch, du hast den perfekten Job. Ne? Du hast so ein cooles Kollegium, so tolle Themen und dann hast du einfach so KollegInnen wie Thea und Julian, mit denen ihr euch einfach so richtig, ihr versteht euch einfach so richtig gut und könnt zusammenarbeiten. Dachte ich auch nochmal, ja, da ist auch einfach vieles, was unbezahlbar ist. Und bezahlt werden wir auch nicht schlecht, aber das ist ja einfach Lebensqualität.
Ja, ich glaube, vielleicht dadurch, dass es so selbstverständlich schon für uns geworden ist, wissen wir das gar nicht vielleicht so sehr zu schätzen. Und erst wenn wir mit anderen Leuten in Kontakt kommen, die sowas vielleicht nicht kennen, wird uns erst klar, was für ein Geschenk das ist.
Mhm. Ich habe ja, meine Geschwister sind ja auch hierbei auf der Freizeit. Und ich habe meiner Schwester so eine Talkbox für Geschwistergespräche jeden Abend hier in Spanien gemacht. Ne? Und dann öffnen wir jeden Abend so eine
Was
Karte.
Was ist eine Talkbox?
Mit so kleinen Anregungen.
So Gesprächsimpulse.
Mhm. Mhm. Und dann Gesprächsimpulse, so dass wir das als Geschwister miteinander abends machen.
So ein Icebreaker.
Icebreaker brauchen wir eigentlich nicht, du erlebst es ja auch. Sondern einfach irgendwie so, um nochmal so Geschwister-Time zu haben. Das führt dazu, dass ich ja extrem wenig schlafe, aber das gehört zu so einer Freizeit ja auch dazu. Aber da war letztens so eine Frage, was machst du in 5 Jahren? Und da habe ich nochmal so drüber nachgedacht und da gab es so viele Szenarien. Also als Geschwister starten wir in 5 Jahren montags morgens um 7 Uhr mit Hyrox und unser Bruder ist der Hyrox-Trainer. Und dann gibt es da unterschiedlich, ich will jetzt gar nicht so viel von meinen Geschwistern hier preisgeben, aber
Leute wissen, was Hyrox ist?
So neumodisches Intervalltraining.
Mhm. Sport.
Ja, aber schon high intense, ne? Naja, jedenfalls gab es dann so in meinem Leben so ein Szenario, dass ich dachte, wow, und dann sitze ich alleine auf meinem Balkon und schreibe das und das und blablabla und war irgendwie nur so mit, ich arbeite alleine und dann dachte ich kurz so, nee, Ich arbeite total gerne mit euch. Ihr fehlt hier in meinem perfekten Dienstag in 5 Jahren. Und da wurde mir das zum Beispiel, bevor jetzt diese Person heute zu mir gesagt hat, was eine andere Person war, wie cool das ist, wo und wie wir arbeiten, dachte ich nochmal, ja, so Gemeinschaft, also was Freiberufliches finde ich auch cool. Und das hat schon auch was, so was Unabhängiges, aber Verbundenheit mit Menschen ist auch total wichtig. Damit sage ich ja nicht, dass FreiberuflerInnen sowas nicht haben, aber wir haben halt so ein vorgegebenes Setting und wir laufen auch nicht Gefahr, zu sehr als so EinsiedlerInnen, weil es auch so viel gegendert ist, Urlaub. So, also ich bin ja auch keine WDR5-Sprecherin, aber ich habe dir was mitgebracht.
Yes.
Du hast mir ja letztens am Strand erzählt, dass du, wie sehr du Fan von griechischer Mythologie bist und ja auch versuchst, deinen Sohn da so ein bisschen hinzukriegen, dass er
ja,
genauso aufs
ich habe ihm das erste Percy Jackson-Buch jetzt gekauft vom Urlaub und in sein Gepäck mit hineingeschmuggelt. In der Hoffnung, dass ich ihn, also dass das so eine Einstiegsdroge für ihn werden kann.
Und funktioniert das mit dem Lesen auf seiner Freizeit?
Eher schlecht als recht. Also hier gibt es halt auch echt viel zu tun. Hier gibt es auch viele Leute, mit denen er Tischtennis spielen kann, in den Pool gehen kann, an den Strand gehen kann. Wohl, nee, Strand mag er nicht. Aber ja, Lesen ist hier nicht so ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Aber ich versuch's weiter.
Also, deswegen habe ich mir gedacht, ich habe ja einen neuen Lieblingspodcast, der hat erst 10 Folgen, FOMO Laba.
Oh, so gut.
Hast du auch schon gehört?
Ich habe die erste Folge gehört.
So, so gut. Es gibt 10 Folgen.
Unglaublich witzig.
Also Tassin und Merve. Tassin, Autor von Mama, bitte lern Deutsch. Wunderbares Buch auch, kann ich allen Menschen nur empfehlen. Und Merve Mehrwegsteuer auf...
Aber der beste Insta-Name.
Auf Instagram. Und ja, ich weiß nicht, ob Tassin Dogum mit seinem vollen Namen da ist, ist auch egal. Jedenfalls, die beiden haben einen Podcast, FOMO Laba. Und Merve hat Tassim eine griechische Mythologie, eine Geschichte mitgebracht, mit einer Frage verbunden. Und das habe ich jetzt einfach mal geklaut, weil ich dachte, als wir am Strand waren und du so über griechische Mythologie geschwärmt hast, und dann habe ich am nächsten Morgen beim Laufen diesen Podcast gehört und dann dachte ich, das frage ich dich auch.
Mhm.
Okay. Du wirst die Geschichte kennen. Es geht um die Geschichte von Orpheus und Eurydike. Orpheus, begnadeter Musiker, der Beste. Und also wenn er Musik gemacht hat, dann müssen alle dahin geschmolzen sein. Sogar Steine und Tiere hörten ihm zu. Mhm. Und Eurydike ist dann irgendwann auch das Herz weich geworden und er hat sich in ihn verliebt. Und sie wurden Frau und Mann und dann durch etwas Tragischem stirbt sie jung, wie das so ist eigentlich in griechischen Mythologien. Ne? Also irgendjemand
Tragik
stirbt.
Ist immer irgendwie an der Tagesordnung.
Ja, also viel Drama. Und sie kommt ins Totenreich zu Hades. So. Und dann gibt es, also anscheinend hat sich Orpheus musikalisches Talent bis ins Totenreich rumgesprochen. Oder es spricht sich dann in dieser Sage rum, denn Orpheus liebt Eurydike so sehr, dass er ins Totenreich hinabsteigt und dabei ja auch wirklich Gefahr läuft, da ja auch nicht mehr rauszukommen. Ne? Also und er geht zu Hades und spielt ihm da seine Musik vor. Und selbst Hades, ja, wird weich und ist so gerührt, dass er über die Musik, und da finde ich, ist ein Fehler in der Geschichte.
Ach.
Weil ich finde, wenn Hades die Musik so schön gefunden hätte, dann hätte er doch Orpheus nicht mehr gehen lassen, weil er gesagt hätte, ey, du machst so geile Mucke, du bleibst jetzt hier, Arschlecken. Das
ja,
passiert aber nicht.
Also Hades wird halt auch immer so als Bösewicht dargestellt. Aber er ist ja nicht der Gott des Todes oder der Gott des Krieges. Oder er ist ja nicht, er ist ja eigentlich nur so ein Verwalter. Also er ist halt der Gott der Unterwelt. Also er ist halt so ein Beamter, ne? Der guckt halt, dass alles so seine Richtigkeit hat und dass diejenigen, so, also er ist gar nicht so, ich glaube, das hat so ein bisschen, kennst du den Disney-Film Herkules?
Mhm.
Okay, für diejenigen, die den Film kennen, in dem Disney-Film Herkules ist Hades halt der Bösewicht. Und deswegen, der hatte auch so, dadurch, also Gott der Unterwelt und Gott der Toten, des Totenreichs und so, klingt ja auch so ein bisschen creepy. Aber er ist kein Böser. Also in dem ganzen Pantheon und in der ganzen Mythologie gibt es andere, die sind deutlich, deutlich aggressiver, deutlich böshafter als Hades. Und deswegen, der ist, also ich kann, und ich glaube, der hat gar nicht so sehr ein Interesse daran, das Totenreich irgendwie aufzupeppen. Also der ist halt so, er ist eigentlich ein ganz korrekter Typ.
Okay, weil in meiner Vorstellung war er so der Höllenfürst, also eigentlich so.
Ja, aber es ist nicht die Hölle. Es ist viel neutraler als das. Es ist nicht so ein Ort, wo so wie in unserer christlichen Sozialisierung, mhm, das dann irgendwie so ein Ort von Leid und ewiger Tortur ist.
Aber es ist schon ein Ort, wo du nicht hin willst.
Nein, natürlich nicht. Nee, weil wenn du dort bist, bist du tot.
Okay, also, und was Orpheus jetzt da auf sich genommen hat, das ist ja auch schon krass.
Absolut. Okay. Ja, du gehst gut da nicht einfach so rein.
Das ist nicht so ein Sonntagsspaziergang. Nee, nee, nee. Dann gehe ich mal ins Totenreich.
Und da kann auch nicht jeder. Also die Geschichte ist schon ein bisschen komplexer. Also man muss schon einiges machen, um da überhaupt Zugang zu bekommen.
Okay.
Ohne dort zu bleiben.
Mhm. Also war eine ziemlich mutige Aktion. Absolut. Weil Hades hätte ja sagen können, hör mal, deine Mucke ist so geil, bleib hier.
Ich absolut, das Risiko war definitiv da.
Aber ich verwalte jetzt hier die Musik im Totenreich und du bist es so. Mhm. Also so. Und aber Hades reagiert eben anders und sagt, wow, das hat mich jetzt so angerührt. Ich gebe dir eine Chance, Junge. Mhm. Pass auf.
Eben, also richtig fair ist er eigentlich.
Ja, ja.
Hades.
Ja.
Ja. Ich breche so eine Lanze für Hades, aber es liegt halt einfach daran, dass er immer so als so ein Baddie, also nicht Baddie im positiven Sinne, sondern Baddie als Bösewicht dargestellt wird. Egal.
Okay, also. Und der
Nerd geht jetzt ein bisschen mit mir durch. Bitte red weiter.
Nee, ist schon gut so. Also, und das ist auch so krass, dass es gibt ja zigtausende griechische Sagen und Mythologien und ich fische hier eine raus und du kennst sie und kannst sie
mitnehmen. Ja gut, aber es ist schon eine sehr berühmte Sage. Eine sehr berühmte Geschichte.
Okay.
Ist eine der berühmtesten aus der Mythologie, würde ich sagen. Okay. Ich kenne auch nicht alle.
Okay. Ich kenne eher so das Deutschunterricht wissen, Antigone oder so.
Hm.
Ja, naja, okay, gut. Wir sind aber nicht bei Antigone.
Antigone!
Haben wir früher mal gesagt. Wir im Ruppert. Wir im Ruppert haben wir immer Antigone gesagt. So, also, wir sind ja bei Eurydike und bei Orpheus. So, also, Hades schlägt dann Orpheus einen Deal vor und sagt, pass auf, alles klar, das war jetzt so schön, dafür darfst du die Eurydike doch wieder mitnehmen, hinaus ans Licht. Es gibt nur eine Bedingung. Sie läuft hinter dir her und du darfst dich auf dem Weg nicht umdrehen und nicht mit ihr sprechen, bis ihr draußen seid. Klare Anweisung, ne? So, und dann gehen die so, ne? Der Orpheus geht vorne weg und die Eurydike geht hinterher. Ist ja was ich gar nicht leiden kann. Ich war ja mit Stanek, meinem Mann war ich ja in Österreich wandern einen Tag. Die Kinder haben ja Camping mit Patentanten auf dem Campinghof im Allgäu gemacht und wir haben uns richtig gegönnt und sind wandern gegangen. Ich bin jetzt eine Wandermaus, ne?
Ja, habe ich auch schon.
Ich war heute Morgen auch wandern.
Und ich war nicht mit, weil ich gehe, wenn ich es vermeiden kann, ich gehe nicht freiwillig bergauf.
Mhm. Und ich habe übrigens immer noch mein Wanderoutfit an, weil ich duschen. Ist aber alles wieder getrocknet. So, jedenfalls, ich kann es beim Wandern überhaupt nicht haben, wenn Stanek vor mir herläuft. Mhm. Also er darf das schon mal kurz, aber eher so prozentual. Er darf 20% vor mir gehen und 80% gehe ich vorweg. Nicht, weil ich Angst habe, dass er mir wegläuft, sondern weil ich die Vorstellung, ich laufe einem Mann hinterher.
Ja, Moment. Aber was ist, wenn der Weg so schmal ist, dass man nicht nebeneinander hergehen
dann
kann?
Dann gehe ich vor.
Okay.
Also, ist doch logisch, oder?
Ja, ich wollte nur
Aber heute waren wir mit einer Gruppe wandern von Leuten und da habe ich noch zu jemandem, die neben mir gelaufen ist, gesagt, ich weiß gar nicht mehr zu wem, egal, sind mit so einer Gruppe von 7 Leuten heute Morgen wandern gewesen und habe ich gesagt, ja, jetzt darf der Stanek auch mal vorne weglaufen, weil wenn wir zu zweit wandern.
Ach, wenn du es ihm erlaubst, dann ist das okay.
Gönnen wir ihm mal den Spaß. So. Naja, jedenfalls, da sollte das aber explizit so sein. Orpheus geht vorne weg, fragt auch nicht, bist du noch da, dreht sich nicht um und erst wenn sie draußen sind, so und die
er
laufen.
Er muss einfach vertrauen.
Ja. Und die laufen los und gehen und Orpheus hört halt nichts und fragt sich schon die ganze Zeit, bist du noch da und soll ich nicht mal? Nee, darf ich ja nicht und so. Und so 2 Meter vorm Ausgang, ne, Da denkt
ich krieg
er sich
jetzt
dann
so einen Hals schon, ne?
Und da denkt er sich so, nee, jetzt weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt raus bin, bin ich raus. Ist sie wirklich da? Hat er mich verarscht? Ist sie abgehauen? Fandst du trotzdem doch schön hier? Oder was weiß ich, was ihm da alles durch den Kopf ging. Jedenfalls, er hat die ganze Zeit nichts gehört und will nochmal sicher gehen und dreht sich um. Und da, batz, passiert's. Er raus, sie rein, getrennt, forever und Schluss, aus die
das
Maus.
Das war die eine Chance. You had one job, Orpheus. One job. Regt mich so auf. Andererseits verstehe ich natürlich so aus, das ist ja natürlich Drama, ne? Natürlich wäre es ja viel zu einfach. Und es wäre ja nicht das, also das sind ja alles Sachen, die damals, das sind ja Geschichten, die erzählt wurden am Lagerfeuer. Das sind Theaterstücke, die aufgeführt wurden im Amphitheater und so. Also du brauchst ja so ein bisschen Drama und die Leute fiebern dann mit und in letzter Sekunde ist es so, nein.
Okay, und ich habe ja eine Frage verbunden damit.
Also okay.
Stell dir vor, ich bin ja auch jung, ne?
Ja.
Und jetzt sterbe ich plötzlich und bin im Totenreich bei Hades. Würdest du mich holen kommen?
Ja, aber ich wäre nicht so blöd wie Orpheus und drehe mich kurz vor Schluss um.
Und was würdest du Hades denn so als Deal vorschlagen? Ich erzähle dir ein bisschen was in meiner WDR5-Stimme.
Genau, ich würde ihm vielleicht so ein Hörbuch aufnehmen, für wenn er irgendwie
in seinem Beamtentum seine Akten wälzt.
Ja, genau, so während er da irgendwie arbeitet, dann kann er so ein bisschen Hörbuch hören. Dann würde ich ihm sowas aufnehmen. Vielleicht so eine gute Nachtgeschichte.
Aber du kannst ja auch singen, du hast ja auch jahrelange Chorerfahrung.
Ja, aber ich kann nicht so gut singen wie Orpheus. Also ich kann, ich bin eine gute Chorsängerin, aber ich bin nicht eine gute Solistin. Also ich bin so eine, unser Chorleiter hat damals gesagt, die Thea ist unsere Säule im Alt. Das kann man jetzt, das kann man jetzt
so gemerkt.
Das kann man jetzt positiv deuten. Wenn man dem wohlgesonnen ist. Also er meinte das wirklich rein positiv. Er wollte wirklich sagen, ich bin stabil, Leute können sich an mir orientieren.
Stabil. Ey, du bist stabil.
Stabil im Sinne von, also wir haben halt nicht die Melodie gesungen, sondern ich war im Alt.
Ich weiß, was alt ist.
So, danke. Und er meinte halt, die ist safe, an der kann man sich orientieren, wenn man irgendwie nicht mitkommt und so. Das ist unsere Säule im Alt.
Ich kann auch
und ich habe mich einfach, mich dafür entschieden, das positiv aufzufassen.
Ja, es ist ja auch positiv gemeint. Also weiß nur auch, die alte Säule hatte ich gerade.
So eine Säule.
Die alte Säule. Nee,
Säule im Alter.
Ich kann das schon verstehen, weil ich habe immer Sopran gesungen, obwohl ich gar nicht so eine hohe Stimme hatte, weil ich mir die zweite Stimme nicht merken konnte. Deswegen habe ich eigentlich.
Ich brauchte so ein bisschen mehr Challenge.
Ich war die Krähe im Sopran, die eigentlich in Alt gehörte.
Die gar nicht so hoch kam.
Aber da keine Säule gewesen wäre.
Ja, ich habe immer ein bisschen. Also erstens singe ich lieber tief. Ich habe auch manchmal Sopran gesungen, wenn es sein musste. Aber ich habe gerne alt gesungen, weil ich gerne tief singe und weil Harmonien so ein bisschen mehr challenging sind. Und das
ich habe es auch nie lange ausgehalten in Chören, weil ich habe auch bei Proben viel zu viel dazwischen gequatscht. Das kam mir dann wie Unterricht vor und alle anderen waren auch nicht glücklich damit.
Oh, ich habe so gerne im Chor gesungen. Ich vermisse das richtig.
Kannst du noch im Chor singen?
Ja, es ist schwierig. Ich bin sehr anspruchsvoll. Also jetzt nicht, dass ich besonders gut wäre. Ich könnte jetzt nicht irgendwie in so einer Kurrende oder so singen oder in so einem Kantatenchor, Bachchor oder sowas. Aber ich bin doch schon ziemlich pingelig. Ich bin musikalisch ziemlich snobby und ein bisschen anspruchsvoll. Ich bin auch bereit, wirklich viel zu investieren so an Mühe.
Okay. Ja, cool. Also du würdest das alles mit dem Totenreich auch.
Ja,
ich meine, du könntest
für dich ja, schon, ja.
Aber das rührt mich jetzt sehr, weil ich meine, du nimmst ja auch in Kauf, dass dadurch die Gefahr bestünde, dass deine Kinder verwaist sind.
Okay, wenn du es jetzt so formulierst. Nein, die Sache ist die, ich kenne ja die Geschichte von Orpheus und Eurydike und wäre dann, glaube ich, so großkotzig zu behaupten, easy peasy lemon squeezy. Der Orpheus hat einfach Scheiße gebaut und ich kann es besser. Also wenn ich die Geschichte nicht kennen würde, würde ich vielleicht schon ein bisschen mehr zögern. Und ich denke mir halt, eigentlich ist der Hades ja wirklich fair gewesen. Und der Orpheus hätte sich einfach nur an diese eine Regel halten müssen. Einfach warten, bis du draußen bist.
Und du wärst jetzt nicht so fürsorglich, dass du dich nochmal umdrehen würdest? Weil du hast ja einen klar definierten
Job. Du musst halt so ein bisschen langfristiger denken. Also ich kann jetzt fürsorglich sein und mich nach dir umdrehen und gucken, ob es dir noch gut geht und du noch da bist. Mhm. Aber dadurch verliere ich dich auf lange Sicht.
Ja.
Also
ja,
da
ja.
muss man so ein bisschen mehr so das aufs eigentliche Ziel gucken, finde ich. Mhm. Aber vielleicht bin ich da auch viel zu pragmatisch. In so einem Moment ist man ja dann auch sehr emotional und vielleicht könnte ich das auch gar nicht in dem Moment.
Ja, ja.
Es ist jetzt auch schon verständlich, dass der Orpheus da ein bisschen...
Ja.
Egal.
Okay. Aber schön. Lassen wir die erste Antwort so stehen, dass du, also oder ja. deine einzige ja auch, dass du würdest alles... Das ist
ja,
sehr schön.
Ich
das
Doch.
Danke. Ja, so, von Griechenland zurück nach Hannover.
Obwohl wir in Spanien sind.
Oder Berlin.
Hauptsache Italien.
Hauptsache Italien. So, Mailand oder Madrid. So
ja,
war's.
Ich wusste schon, worauf ich mich mitnehme.
Oder? Ich wollte es nochmal für unsere HörerInnen.
Ja, so ein paar Easter Eggs, komm.
Ja, so, also. Wir wollten nochmal auf das EKD-Gesangbuch eingehen.
Yes.
Also, die VEM hat ja eine Stellungnahme herausgegeben. Dazu haben wir bei unserer vorvorletzten Folge auch drüber geredet, vor meinem Urlaub. Und es gab auch viele Pressestimmen dazu. Also der EPD, der Evangelische Pressedienst, hat die Pressemitteilung der VEM aufgenommen und darüber gab es dann viel Berichterstattungen. So, was auch erstmal gut war, weil dadurch natürlich viele internationale und dekoloniale Perspektiven, die gefehlt haben über die VEM, dass da erstmal auch ein Interesse dran bestand, darüber zu berichten, das fand ich erstmal total schön.
Ja, und wenn man eine Pressemitteilung rausgibt, möchte man ja auch, dass die Presse die aufnimmt.
Genau. Und das war erstmal, fand ich total gut, weil es ist ja nicht durchaus bei allen Pressemitteilungen, die rausgehen. Es gibt ja auch häufig so Pressemitteilungen von der VEM, wo wir so denken, boah, das wäre total wichtig, dass da auch die deutsche Öffentlichkeit und auch die kirchliche und gesellschaftliche Öffentlichkeit darüber berichtet. Zum Beispiel Ebola im Kongo, darüber wird auch berichtet. Mhm. Aber so von meinem Empfinden her war dann doch die Kritik am Evangelischen Gesangbuch von mehr Interesse als ja. Ebola im Kongo, was wirklich auch nochmal übrigens als Zeitnot auch hier einen Zustand angenommen hat, der wirklich bedrohlich ist. Und ja, ich habe letzte Tage noch mit einem Freund aus Goma aus Kongo geschrieben, weil ich immer mal wieder so nachhöre, hey, wie geht's euch denn und so. Und ja, das ist ja auch, ich meine, was können wir tun, als da auch so ein bisschen Anteilnahme zu zeigen bei Menschen, die wir kennen und mögen und gern haben und befreundet sind und so. Und ja, ist wirklich schwierig. So, aber ich wollte gar nicht jetzt über Ebola sprechen, sondern zurück nach Hannover, Berlin, zur EKD. Denn der Kulturbeauftragte der EKD, Johann Hinrich Clausen, hat bei Zeitzeichen einen Kommentar geschrieben. Und darauf würde ich gerne Bezug nehmen. Wir verlinken den euch auch in den Shownotes, weil ich finde, da ist viel Interessantes drin. Also vielleicht erstmal, ich schätze ihn total. Ich war schon bei ihm im Podcast und ich war mal auf einem Podium beim Kirchentag mit ihm und finde auch sein Interesse jetzt und seine Kritik an vielen Punkten auch berechtigt und differenziert und so weiter. Aber es gibt so ein paar Punkte in diesem Artikel, wo ich so dachte, das ist irgendwie so schwierig, denn die VEM hat ja absichtlich keinen Namen genannt. Mhm. Wir haben ja im Podcast durchaus Namen genannt.
Ja.
Und das ist ja jetzt nicht zufällig passiert, weil du und ich so mutig sind, sondern weil wir auch eine andere Sicherheit haben, als zum Beispiel der Vorstand der VEM.
Ich muss mal erklären, warum das so ist.
Genau. Also wir beide haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Wir haben keine Verwandten, die gerade auch vielleicht in Visaprozessen stecken. Wir müssen uns um unsere Aufenthaltsgenehmigung und Titel keine Sorgen machen. Unsere Familien leben hier und wir haben ein relativ, und auch unsere Familien, wir haben einen relativ gesicherten Status in diesem Land.
Und das gilt für die Mitglieder unseres Vorstands nicht. Für die ist das nämlich so, dass genau die Sachen, die du aufgezählt hast, tatsächlich relevant sind für die.
Ganz genau. Und jetzt schreibt Johann Hinrich Clausen auch sogar, er kennt das auch, die Auseinandersetzung mit Juristischem, dass er da auch erzählt, dass er für seine Auseinandersetzung mit Rechten auch juristisch bedroht würde, und fügt dann hinzu, am Ende sei es aber halb so schlimm gewesen.
Ja.
Und das ist natürlich eine Position als weißer deutscher Theologe, ich schätze mal im Beamtenstatus, als Pfarrperson, das ist einfach eine andere Ausgangslage, wo ich so denke, und das ist interessant, weil das ist ja, das trifft ja, und das ist halt nur so ein Halbsatz da drin, ja, aber es trifft ja genau die Kritik, die die VWM im Prinzip auch an diesem ganzen Prozess der Auswahl der Lieder, der AutorInnen, dieses ganze Prozedere, was ja auch vom Hergang kritisiert wurde in dem Statement, also wer saß eigentlich am Tisch, als diese Auswahl getroffen wurde, ist ja genau die Kritik. Und da saßen halt vermutlich mehrheitlich Menschen, die das jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, dass da ein Vorstand spricht, der aus einer, also das sind Menschen, die haben feste Anstellung, ja, die haben gute Gehälter, ja, die sitzen genauso auf Synoden wie andere Menschen hier, aber das sind Menschen, die müssen schon auch anders aufpassen, ob sie sich...
mit wem sie sich hier anlegen.
Genau, ja. Und das ist ja, das ist institutioneller Rassismus, genau. At its best.
Ja, und diese, die einfach nicht diese Sicherheit haben, die
genau. Also Clausen.
Und aber es ist also interessant, ne, weil er fängt ja an, der Gedanke ist ja zuerst richtig, ne? Er sagt auch, er erkennt das, Schwierigkeiten mit Rechten zu haben. Man fängt irgendwie, man spricht was an und schon hat man einen Shitstorm und so weiter und dies passiert und das passiert. Aber er denkt das irgendwie nicht zu Ende. Also ihm fehlt dann da irgendwie doch die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich so hineinzuversetzen in andere, die eben nicht die Sicherheiten besitzen, die er besitzt.
Und das ist eben so das Interessante, dass ich, als ich das gelesen habe, so dachte, ja, dass wenn du in einer weißen, sicheren Institution wie der EKD arbeitest und wenig auch vom Alltag derer mitkriegst, für die vieles nicht so selbstverständlich ist, wie zum Beispiel bei KollegInnen aus unserem Vorstand. Da gibt es ja auch, und da gab es auch schon mal eine Pressemitteilung zu, deswegen kann ich das auch hier so sagen, wo es einfach darum ging, dass der Mann und das Kind einfach kein Visum kriegen, um nach Deutschland nachzuziehen. Und das
berührt Familienzusammenführung.
Mich, genau, und das berührt mich immer so sehr, weil sie, also die Mutter in dem Fall aus Kamerun, die...
Eine ehemalige deutsche Kolonie. Muss man auch nochmal.
Genau. Also, sie hat einen Doktortitel, sie hat eine Leitungsfunktion, sie hat vieles einfach, was sie so regulär, was du regulär haben musst, auch für eine Zusammenführung und so weiter. Also, eigentlich würde man da drauf gucken und sagen: Ja, und warum kommt der Mann und das Kind jetzt nicht einfach? Mhm. Und das ist die Erfahrung, die sie macht in der deutschen Ausländerbehörde, ist einfach so schikanemäßig, ne? Also, dass dann auch irgendwie. So Urkunden und Nachweise und DNA und so Sachen verlangt worden sind, wo du wirklich institutionellen Rassismus merkst. Natürlich stellt sich so eine Person jetzt nicht hin und sagt, den nenne ich jetzt und ist mir egal, dass es mir vielleicht droht, dass ich hier eine Verleumdungsklage kriege, weil es hängt davon ab, ob ihr Kind nach Deutschland kommt und ihr Mann. Mhm. Also natürlich sind das jetzt... Sind das jetzt so Szenarien, wo man denken könnte auch, jetzt übertreibt man nicht, wie soll das denn in die Ausländerbehörde nach Wuppertal und dann nach Kamerun, in die deutsche Botschaft und so weiter.
Ja, aber trotzdem, ich riskiere ja nicht.
Und in der jetzigen Zeit bist du dir solches ja auch nicht sicher bei der aktuellen
politischen Lage. Wäre mir da nicht sicher. Und wir gehen ja gleich noch auf Fälle ein, wo so ein Shitstorm schon Ausmaße annehmen kann, dass das wirklich, also das kann, das ist unvorstellbar, ja klar, aber es passiert.
Ja, und dann sind da noch mehrere Dinge so drin, wo ich so dachte, ah, so finde ich auch, da habe ich noch mal eine, hätte ich jetzt noch mal so eine Nachfrage, ja, also Klausen fragt zum Beispiel, warum die VWM sich erst jetzt melde, nach 8 Jahren Prozess. Und allein auch diese Frage, die hat ja einen Haken, ne? Also die vorläufige Liste, die ist ja jetzt erst vor kurzem auch erschienen, wenige Wochen vor der Stellungnahme der VWM. Und man kann eine Liste ja nicht kritisieren, bevor es sie gibt für die Öffentlichkeit.
Ja.
Und die VWM gehört ja in dem Fall zur breiten Öffentlichkeit, weil sie ja eben nicht mit am Tisch saß. Also wer jetzt die ganzen 8 Jahre da mit am Tisch saß, der konnte natürlich zu einem Ereignis sich jetzt äußern. Aber wer da nicht mit am Tisch saß, der hat ja gar keine Grundlage gehabt, um sich zu äußern. Und jemandem vorzuwerfen, er habe zu spät gesprochen, obwohl er die ganze Zeit über nicht gehört wurde, dreht ja den Ausschluss jetzt ein zweites Mal gegen die Ausgeschlossenen. Also das zu spät kommen liegt ja, das in Anführungsstrichen zu spät kommen, was kritisiert wird, das liegt ja nicht bei der VWM, sondern das liegt ja an denen, die den Tisch nicht geöffnet haben.
Die den Prozess jetzt erst transparent machen.
Ja.
Ja.
Also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Und dann kommt in dem Artikel die Nachfrage, ob wir nun auch von guten Mächten streichen sollen, was sich Bonhoeffer heteronormative Sätze irgendwie auch geleistet hat. Und dann denke ich so, nee, da haben wir auch im Podcast, haben wir, glaube ich, über Lothar auch gesprochen.
Ja.
Und Bonhoeffer ist tot und der lebt nicht mehr. Und die VWM, die schaut ja auf lebende AutorInnen, deren heutige öffentliche Haltung ausschlussfähig ist, anschlussfähig ist jetzt auch an Bewegungen, die gerade auch politisch gefährlich sind.
Ja.
Und die Bonhoeffer-Frage ist eigentlich auch unlösbar und darum ist sie irgendwie auch so obsolet, weil das irgendwie auch, das wirkt wie so ein...
Das ist ein Strohmann-Argument.
Ja, wie so ein Ablenkungs-Move.
Es ist wirklich so, also ich sag jetzt mal sowas, ne, ach so, damit willst du also sagen dies und das und das. Und damit willst du eigentlich gar nicht auf die eigentliche Frage eingehen, sondern eigentlich davon ablenken.
Ja.
Indem du, wie du schon sagtest, ein unlösbares Problem vorschiebst.
Und dann kommt am Ende noch das Argument Queerfeindlichkeit. Und dann steht das so sinngemäß in dem Artikel so nach dem Motto, kehrt doch erstmal vor der eigenen Tür, so klingt das für mich, ja. Also so in euren Mitgliedskirchen, da sei das Zusammenleben mit queeren Menschen ja selbst auch eine offene Frage. Das stimmt ja auch an einigen Stellen und ich will das auch gar nicht schönreden, nur lohnt sich da ja auch ein Blick darauf, woher diese Ablehnung auch kommt. Denn bevor die Mission in der Kolonialzeit kam, gab es ja an vielen kolonisierten, in vielen kolonisierten Gesellschaften eine geschlechtliche Vielfalt zum Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel nach Süd-Sulawesi gucken, das kannst du jetzt wahrscheinlich auch besser sagen, so, also es gibt auch da zum Beispiel, auch in der Geografie der VWM, da gibt es Ordnungen von bis zu 5 Geschlechtern zum Beispiel. Und in Westafrika gibt es das genauso. Also es gab auch, es gab mehr Geschlechtlichkeit. Und dann kam halt die Mission und später ein nationalistischer und religiöser Druck dann auch mit hinzu und haben Menschen, queere Menschen an den Rand gedrängt und halt binäre Ordnungen geschaffen. Und viele der Gesetze, die queere Menschen im globalen Süden heute bestrafen, die stammen genau aus diesen kolonialen Strafgesetzbüchern, die Europa geschrieben und in seine Kolonien getragen hat. Und die Kirchen, die vom globalen Süden heute mehr Selbstreflexion in Sachen Queerfeindlichkeit verlangt, jetzt aus deutscher Sicht, die hat ja auch einen guten Teil dieser Queerfeindlichkeit dorthin gebracht. Und mal abgesehen von all dem, was ich jetzt erkläre, das war mir schon auch nochmal wichtig, das auch so dekolonial zu erklären, möchte ich dann auch nochmal sagen, das ist ja eigentlich jetzt gar nicht das Thema des Statements gewesen.
Ja.
Also erstmal hat der internationale Vorstand der VWM, in dem keine weißdeutsche Person sitzt, das Statement gegeben. Ja, das hat jetzt nicht weiß ich nicht, die evangelisch-lutherische Kirche in Tansania, die durchaus auch schwierig
ist. Es war ein Statement des Vorstands, nicht der gesamten VRM.
Ja. Mhm. So, also es hat jetzt nicht eine Kirche das Statement gegeben, die auch fragwürdige Handlungen in Bezug auf Queerness hat, sondern es war der Vorstand der VWM und das Thema war nicht, wie sieht es denn jetzt in, weiß ich nicht, in der evangelisch-lutherischen Kirche von Tansania mit Queerness aus. Mhm. In einem Land, wo auch nochmal die Gesetzeslage ganz anders ist. So, also das war nicht das Thema.
Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, der Vorstand spricht für den Vorstand. Mhm. Der Vorstand spricht nicht für die gesamte VWM. Und es wurde in der Berichterstattung schon so ein bisschen so dargestellt, die VWM prangert an oder die VWM, so wie die, also ne, kritisiert die EKD. Denn da ist es ja so. Während es hier ja bei, also so funktioniert die VWM auch einfach nicht. So kann man die VWM auch nicht sehen als so ein Block von, also eine Organisation, wo die Meinung, die nach außen getragen wird, auch wirklich die gesamte VWM vertritt. Das entspricht einfach auch nicht unserem Selbstverständnis und unserer Struktur.
Genau. Und das ist halt auch so interessant, dass dann Menschen, die VWM von außen, das passiert ja häufig, so wahrnehmen, dann denken, ah, so sind die sind alle gleich oder ne, bei denen ist das so und so.
Ja, oder die sind so wie wir.
Und das finde ich so das Schöne eigentlich auch, wir haben am Anfang darüber geredet, wie gerne wir bei der VWM arbeiten, die Komplexität und dass es eben nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht auch am Konstrukt der VWM so vorstellt. Und dass eine dekoloniale Organisationsstruktur eben auch komplex ist. Also das, so. Jedenfalls, was ich dann aber auch noch mal dachte, als ich diesen Artikel gelesen habe, war, Clausens Text ist auch so ein bisschen in die Richtung, er macht sich so Sorgen um der guten Sache wegen. Also die Art der VOM-Kritik schade jetzt der guten Sache und liefere jetzt auch harten rechten Medien ihr Stichwort, zum Beispiel von der linken Cancel Culture. So, ne? Also das ist dann, wenn man jetzt so eine Kritik äußert, muss man sich auch nicht wundern, dass jetzt alle sagen, Mensch, nichts darf man nicht mehr, ist jetzt von mir so frei übersetzt. Ja. Also und das finde ich interessant, weil ein Mann der Kirche sagt den Ausgegrenzten, ihr Prozess komme zur falschen Zeit und nütze am Ende eigentlich den Falschen. Und da musste ich an Dr. Martin Luther King denken. Der hat nämlich genau diese Figur aus einem Gefängnis in Birmingham geantwortet. Und zwar, er hat es genannt mit dem weißen Moderaten, der die Ordnung höher hängt als die Gerechtigkeit. Mhm. Und dem Ziel sozusagen zustimmt, aber nie dem Zeitpunkt und nie der Methode. Also ich will nicht jetzt die Moderate aus diesem Brief sein. Und ich traue auch Johann Hinrich Clausen zu, dass er das nicht sein will. Und gleichzeitig musste ich daran denken und dachte, ja, des Friedenswillen, weißt du? Also jetzt mach mal.
Ihr stört jetzt hier so. Mhm. Und das hängen wir jetzt höher und das problematisieren wir eher, als dass wir eure Argumente irgendwie widerlegen. Weil das ist jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ihr die Ordnung stört.
Und dass wir den Rechten jetzt nicht noch mehr Stoff liefern. Und interessant ist dann ja erst recht, dass er dann so einen Kommentar schreibt.
Ja, genau.
Und wir das natürlich jetzt auch wieder aufnehmen. Ne? Also der Kreislauf, der geht jetzt weiter. Mhm. Und
dieser Vorwurf, dass wir doch jetzt ne, eigentlich solidarisch sein sollten angesichts der Rechten, die gegen uns beide sind oder gegen die wir beide sind, aber er macht ja genau das Gleiche. Also er ist ja auch nicht solidarisch mit der VEM und sagt irgendwie hey, sondern er macht es ja auch öffentlich, er prangert das auch öffentlich an und er entscheidet sich für die Konfrontation. Statt den Frieden zu wahren.
Mm.
Ja. Könnte er ja auch machen.
Ja, das.
Ja, total. Also nicht, dass ich ihm irgendwie sage, er hätte das nicht machen sollen, aber das ist ja genau der Vorwurf. Und den Vorwurf könnte man auch so zurückgeben.
Ja, ja. Und das finde ich, das fand ich interessant, jetzt an diesem Artikel auch nochmal so dazustehen. Ich wollte es jetzt auch einfach nicht so stehen lassen, muss ich sagen. Gleichzeitig denke ich mir, nee, irgendwie brauchen wir da auch eine andere Kommunikationskultur miteinander. Und das, ja, da fand ich einfach vieles. Da wollte ich einfach nochmal drauf eingehen, weil ich das auch für euch, liebe HörerInnen, lest euch das mal durch auch. Und weil ich es einfach, ja, nicht so stehen lassen wollte. Und hier so der Ort ist, wo ich dachte, okay, in unserem Podcast sind wir frei und können nochmal über so Dinge sprechen. Aber auch, ich habe es jetzt auch wirklich versucht, auch in aller Wertschätzung gegenüber Herrn Clausen, weil mir das auch wirklich wichtig ist und weil ich ihn in den Zusammenhängen, in denen ich ihn kennengelernt habe, wirklich zu schätzen weiß. Und ja, und das im Prinzip die Kritik, wer sitzt am Tisch, wenn was beschlossen wird oder wenn was gestaltet und entschieden wird und wer nicht, eigentlich nochmal bekräftigt. Und das war ja letztendlich auch alles, was das VM-Statement auch machen wollte. Mhm. Also zu sagen, hey, schaut mal hin, in einer multidiversen Gesellschaft braucht es multidiverse Tische.
Ja.
Und das ist die EKD einfach nicht. Und das sagen wir seit Jahren, dass die EKD mhm. das nicht ist.
Mhm.
Und unsere Gesellschaft ist in diesen Jahren noch mal mehr multidiverser geworden. Und die EKD kriegt das nicht hin. Und das macht mich an so vielen Stellen auch traurig und wütend. Und wenn dann auch so ein Widerstand kommt, der eigentlich genau das belegt, dass das fehlt, weil diese Perspektive jetzt fehlte, eben festgemacht an dem Vergleich, ja, mir ging es auch juristisch schon mal schwierig und habe da irgendwie mich mit Rechten angelegt, aber war hinterher halb so schlimm.
Wo ich denke, du bist so nah dran, das zu verstehen.
Genau.
Du bist so nah dran.
Ganz nah dran.
Noch ein bisschen weiterdenken.
Und dann doch falsch abgebogen so. Und war halb so schlimm. Wo ich denke, nee, kann
für dich auch, vielleicht, ja.
Kann auch anders enden.
Sorry, also das ist jetzt nicht so persönlich gemeint. Das
ja, wir duzen ihn ja auch nicht.
Nein. Ich meine es wirklich jetzt nicht so persönlich, sondern es ist wirklich so ein allgemeines, so
Ja, und deswegen fand ich das eben jetzt nochmal ein gutes Beispiel, um zu zeigen, es ist einfach total wichtig, wer an den Tischen der Entscheidung sitzt. So.
Und es ist wichtig zuzuhören.
Yes.
Und auch einfach zu verstehen, vielleicht ist meine Realität nicht die andere.
Mhm, mhm.
Okay.
Ja, interessant ist, dass es auch andere Dinge gab. Der Ausgrenzung.
Die passiert sind, obwohl wir nicht im Büro sind.
Mhm. Wir sind ja auch hier viel im Pool.
Aha, tolle Überleitung.
Cool, ne?
Sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, du hast es mitbekommen. Ihr, liebe HörerInnen, habt es vielleicht auch schon mitbekommen. Es eine Geschichte, die eigentlich eine schöne Idee war, dann komplett eskaliert ist. Das Volksbad der Berliner Volksbühne. Also die Volksbühne in Berlin hat jetzt im August 26 auf dem Theatervorplatz ein kostenloses Pop-up-Freibad bauen lassen. Die Idee dahinter schon auch eine politische, also Protest gegen die schlechte Bäderinfrastruktur in Berlin, zu wenig Schwimmbäder, zu teuer, zu weit weg für viele Leute und so weiter. Das ist jetzt ein Problem in Berlin, aber auch anderswo kommt das vor. Also es war auch eine sehr öffentlich wirksame Aktion, die da gemacht wurde, war auch viel in den Medien. Und dann ist es nochmal richtig eskaliert, als der Verein EOTO, Each One Teach One, für den 14. August für ein paar Stunden den Pool gemietet hat. EOTO ist ein etablierter, staatlich geförderter Verein aus Berlin-Wedding, macht seit 2012 Antirassismus- und Empowerment-Arbeit für die schwarze Community. Und ihr Plan war, ein sogenannter Safer Space für schwarze Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14, also einen Nachmittag ohne den Alltagsrassismus, den viele dieser Kinder in normalen Freibädern erleben. So, das wurde dann aufgegriffen von konservativen PolitikerInnen, rechten InfluencerInnen, AfD-Leuten. Die haben das Thema aufgegriffen. Es kursierten ganz viele Videos mit der Behauptung, weiße Menschen würden hier ausgegrenzt, nach dem Motto, ich darf nicht ins Freibad, weil ich weiß bin. Das Ganze schaukelte sich massiv hoch. Es gab ganz viele rassistische Anfeindungen, Hass im Netz, sogar konkrete Gewaltandrohungen.
Und letzten Endes haben die Volksbühne und der Verein den Badetag aus Sicherheitsgründen komplett abgesagt. Das Bad blieb dann auch zu am Freitag, weil dann auch wirklich damit gedroht würde, dass Leute da aufkreuzen würden, die Kinder filmen würden und so weiter und so fort. Also das ist auch einfach extrem schnell online eskaliert.
Ja, und das war so, wir sind ja hier im Urlaub, ne, und sind gar nicht ja so viel online, aber es war dann auch gleich so, das Internet war so bam, voll davon. Und ja, das war, es war so ein bisschen so, okay, du guckst kurz rein. Ich habe heute ist ja Montag, ne, wo wir gerade aufnehmen.
Ja.
Ich habe meine Bildschirmzeit bekommen und ich war total, also mein iPhone zeigt mir immer montags an, wie.
Genau, kurz nach neun.
Genau, kurz nach neun kommt dann immer so.
Der Bildschirmbericht, der Wochenbericht.
Krass, ich bin über die, ich habe weniger als die Hälfte meiner normalen wöchentlichen Bildschirmzeit. Das heißt, eigentlich habe ich wenig mitgekriegt und es war irgendwie auch ein schönes Zeichen, dass ich so wenig am Handy bin. Aber doch das kam, die kurzen Male, die ich online war, ging es nicht an mir vorüber. Ja.
Also genau, das ist halt eben auch die große Sache, ne? Also das, was einfach von dem Verein als, ne, das, was sie immer machen, die machen einfach Aktionen, die machen Jugendarbeit, die machen Workshops, Ausflüge, Ferienbetreuung für die eigene Community, haben den Pool für diesen Grund reserviert, als ja wie so ein Kinderfest. Aber es wurde halt gelesen als vor einem politischen Theater, also die Volksbühne ist halt auch historisch sehr bekannt als sehr politisches Theater und wurde halt sofort als bewusste ideologische Setzung von der Volksbühne gelesen. Also es wurde sozusagen gesehen, okay, die Volksbühne versucht hier so eine politisch-ideologische Aktion zu machen. Dabei war die Volksbühne ja eigentlich nur Vermieterin in diesem Fall. Und das krass, der Fehler war wirklich in der Kommunikation, wie du schon sagtest, es wurde dann, ne, wie das kommuniziert wurde, weil die Volksbühne hat das Event beworben anfangs als in Anführungsstrichen exklusiv für die schwarze Community. Und genau dieses exklusiv ist dann das, worauf sich die ganze Sache so aufgeheizt hat, ne? Also es klang halt eben nicht nach einem normalen Vereinsfest so, sondern nach ideologischer Kampfansage. Und das haben die dann auch später versucht zu korrigieren, ne? Also da haben das dann geändert auf der Website zu Reservierung für den Verein EOTO so. Aber da lief die rechte Kampagne schon auf Hochtouren. So, ne? Also unglücklich formuliert. Und das Absurde auch noch, andere Vereine haben das Becken in derselben Woche genauso exklusiv gebucht. Zum Beispiel Gangway, die machen so Sozialarbeit auf der Straße. Oder Flussbad Berlin, da gab es keinen Aufschrei. Also es war noch nicht mal was Außergewöhnliches, dass ein Verein diesen Pool reserviert für ihre geschlossene Veranstaltung.
Ich habe mich auch gefragt, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Bankvorstand, ne, dieses Becken für 6 Stunden gemietet hätte, ja, wo relativ klar ist, da kommen jetzt superreiche, gut vernetzte Menschen, die jetzt 6 Stunden exklusiv ja auch dann dieses Freibad dann auch nutzen, ne, stell mir vor, so eine Poolparty mit ein bisschen Champagner und Canapés und bla bla. Und aus klassismuskritischer Sicht hätte man dann auch sagen können, dass das Schwimmbad dann ja auch Menschen ausgrenzt. Ja, also Ausschluss nach Geld ist aber so normal, dass ihn, glaube ich, kaum jemand als Ausschluss überhaupt wahrnimmt. Ausschluss bei schwarzen Menschen für 6 Stunden mal auch im Zentrum stehen zu lassen, bringt dann gleich irgendwie alle so in Rage. Das finde ich auch noch mal interessant. Und das zeigt einfach, wie tief die Kategorie Race auch einfach sitzt und wie viel wie sehr weiße Menschen das trifft, einmal nicht, dass es
im Zentrum zu sein.
Ja, dass es einmal nicht um sie geht. Ne? Also und ein safer Space für 6 Stunden, ja, ist ja auch, es fiel ja auch der Apartheidsbegriff, ne? Wo ich so denke, Apartheid, geht's noch? Apartheid war ein Staat, in dem eine weiße Minderheit über alle anderen bestimmt hat. Das Wort so zu benutzen, das dreht vollkommen die Geschichte absurd, einfach ja. komplett um. Das ist so gefährlich auch und das ist irgendwie, das ist ja jetzt kein Ausrutscher, ja. Und da bin ich ja schon
bewusst
wieder,
gewählt.
Und da bin ja. ich jetzt übrigens, ich muss auch wieder mal sagen, da bin ich jetzt wieder bei der Mission, ob wir nicht die CDU retten sollten. Weil das kam ja von CDU-Seite wieder, weißt du?
Und ja, das fing an und dann haben die Rechten das.
Genau, ich meine, okay, das war jetzt auch so eine junge kleine CDUlerin, die sich unglücklich ausgedrückt hat.
Ich glaube, hat sie das nicht später dann, hat sie ja auch, ist
das
sie
war
auch
noch
ein bisschen
schlimmer.
Zurückgerudert?
Das Wiedergutmach-Video in Anführungsstrichen war noch schlimmer. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die tat mir schon auch leid.
Ja, die hat das vollkommen das viel eingeschätzt.
Video, ja, die hat auch irgendwie nur 5.000 FollowerInnen oder so, also es ist kein Riesen-Account.
Und jetzt hat sie so einen Shitstorm losgetreten, ohne dass sie es wollte.
Hat aber immer noch nicht mehr als 5.000. Ich habe da gestern drauf geguckt. Ne? Also die hat ja nicht mehr irgendwie einen Zuwachs. Vielleicht hatte sie vorher auch nur 500 FollowerInnen, das weiß ich nicht. Ne?
Aber
mit dem Leidtun meine ich jetzt nicht, dass ich den Rassismus, den sie hervorgerufen hat, verharmlosen möchte.
Ja, es war nicht ihre Intention.
Ja, das muss man ihr schon auch lassen. Das wird ein Learning für sie sein, aber es ist leider ein Learning auf dem Rücken von schwarzen Kindern und Jugendlichen und vielen anderen Menschen in diesem Land, die negativ und strukturell durch Rassismus benachteiligt sind und dadurch auch noch mal mehr Angst geschürt wurde und der Rassismus so hervorgelockt wurde. Und das ist natürlich tragisch daran.
Und es ist wirklich tragisch, weil es kommt so vieles zusammen. Zuerst wurde so getan, als würde die Volksbühne hier sowas inszenieren. Also ich meine, das Schwimmbad ist ja schon eine Inszenierung. Es ist eine ganz klare politische Aktion, wie es üblich ist für dieses Theater. Dieses Theater ist ein linkes Theater. Es ist es steckt eigentlich in der DNA der Volksbühne, ja. Das wurde gegründet 1890, um der Arbeiterklasse Zugang zur Kultur zu verschaffen.
Da wäre ja das
die jetzt immer, vorher dem Bürgertum voranhalten.
Siehst du, und das wäre ja eigentlich dann, wenn jetzt irgendein Vorstand, der, weiß ich nicht,
eigentlich vollkommen
würde,
undenkbar.
Dann wäre dieser Klassismusvorwurf eigentlich viel gerechtfertigter.
Da will ich nämlich genau darauf eingehen, weil, ne, also die Volksbühne steht für 130 Jahre Tradition von Provokation und Gesellschaftskritik und diese Schwimmbadaktion reiht sich da eigentlich ein. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, dass jetzt hier Kinder und Jugendliche für so eine politische Aktion herhalten müssen, aber es war halt, ne, das ist auch einfach, weil es falsch kommuniziert war. Und dann, apropos Klassismus, dann kommen ja dann auch noch der Vorwurf mit den Zahlen. Ne? Also das ganze Projekt, diese 8 Wochen Schwimmbadaktion, kostet 300.000 Euro. Also 90.000 Euro allein für das Becken, 210.000 Euro nur für den laufenden Betrieb, RettungsschwimmerInnen, Security, Umkleiden, Wasseraufbereitung und so weiter. Komplett finanziert aus dem laufenden Volksbühnenetat, der jährlich über 20 Millionen Euro Landesförderung bekommt. Also, und laut Theaterleitung entspricht das, also diese 300.000 Euro, entspricht das etwa den Kosten einer einzigen großen Produktion. So, außerhalb dieser, ich sag jetzt mal, Kulturblase, kannst du das nicht nachvollziehen. Dass jetzt das klingt nach 8 Wochen Planschbecken für 300.000 Euro. Also vollkommen überzogen, vollkommen überteuert. Und befeuert natürlich auch noch mal die zweite Debatte, dass die Kultur in Deutschland oder die etablierte Kultur, Stadttheater und so weiter, dass sie total abgehoben, überfinanziert, nichts mehr mit der Realität von Menschen zu tun hat, 300.000 Euro für ein Planschbecken. So. Und das, also dieser Ruf, den das Theater in Deutschland schon hat, auch zu Recht, muss man sagen, in weiten Teilen auch zu Recht, dass sie elitär und abgehoben sind, kommt hier dann natürlich auch noch mal zum Tragen. Und das ist halt besonders tragisch, weil die Volksbühne eigentlich eine der Bühnen ist, die historisch gesehen genau Theater machen wollte, eben nicht für das Bildungsbürgertum, sondern für die ArbeiterInnen. Und das ist einfach, und dann noch mal Timing, ja? Also wir sind jetzt hier kurz vor Landtagswahlen, in Bundesländern, wo die AfD die Mehrheit kriegen wird höchstwahrscheinlich. Also das befeuert einfach nochmal, also vom Timing her ist es unglücklich, von der Kommunikation her ist es unglücklich. Thema Rassismus, Thema Klassismus, es ist einfach so unglücklich gelaufen alles. Das ist wirklich auf mehreren Ebenen absolut einfach genau die Leute davon profitieren. Also das ist ja ein gefundenes Fressen für die AfD, ja. Dass Leute jetzt ankommen können und sagen, ja, natürlich wähle ich AfD, weil guck mal, was die Linksgrün-Versifften mal wieder für Aktionen machen, die uns ausschließen sollen. Und überhaupt, und dann soll das Ganze auch noch von Steuergeldern finanziert werden.
Weißt du, und das Tragische ist ja auch, wir befinden uns ja auch im Berliner Wahlkampf, ne?
Ja.
Und dass aber die Intention der CDU und ich bin ja immer noch so bei meiner Idee, die CDU zu retten.
Ich bin immer noch nicht ganz an Bord, aber sag
ich weiß. Und dass ich so denke, ihr habt jetzt gedacht, ihr könnt damit guten Wahlkampf machen und ihr habt da einfach den Rechten wieder sowas zum Fraß vorgeworfen und habt euch da so eingereiht und der Preis für die ganze Empörung waren Kinder, die nicht schwimmen durften. Und auch diese Zahl, ne, 300.000, ja, das ist jetzt eine tolle Bildschlagzeile. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt über diese Zahl nachdenke, ne, eine Fahrstelle, A13, Beamtentum, Pensionskasse, ein Pipapo, der da so dazugehört, kostet, jetzt nagelt mich bitte nicht ganz darauf fest, knapp über 100.000 Euro pro Jahr. Also, was weiß ich, 110, 120, irgendwie so, ja. So um den Dreh. Ich glaube auch heutige Fahrpersonen, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem Beamtenstatus da so, aber ich glaube, die kriegen heute gar nicht mehr A13, sondern A12 oder vielleicht rede ich auch jetzt über A14, du weißt ja so, das popelige Volk, so wie wir, woher soll man das denn auch wissen? Ne? Mhm. So, also was ich jedenfalls sagen möchte, ist, dass gut verdienende Menschen in der Kirche ja sogar so eine hohe Summe im Jahr zahlen und dafür gibt es jetzt, darüber will ich jetzt gar nicht mich empören, sondern ich möchte nur einen Vergleich aufziehen. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen wie auch mit der sogenannten Bürgergelddebatte, ja, wo man irgendwie dachte, man könnte jetzt so im Bundeshaushalt sparen, indem man den Ärmsten jetzt noch ein paar Barrieren einräumt und denen jetzt nicht so viel Geld gibt und gleichzeitig aber nicht über die Vermögenssteuer zu sprechen. Mhm. So, das ist so, wo ich so denke, am falschen Ende gespart.
Ja, also so eine Theaterproduktion, also ich glaube, das ist den Leuten nicht so bewusst, wie viele Menschen da dranhängen, ne? Also Bühnenbild, Kostüme, SchauspielerInnen, Musik, Lichttechnik. Und das sind unglaublich viele Berufe, das sind unglaublich viele Menschen. Das Geld ist nicht zum Fenster rausgeworfen, sondern das sind wirklich
Und das ja, sind in das Relation drei Jahre eine Fahrperson nur. Also das ist in Relation damit einfach wenig, wenn du da die ganzen Menschen aufzählst, die davon leben. Und wir kennen ja beide auch Menschen, die im Theaterbereich arbeiten und so. Und das sind einfach sau prekäre
wirklich
Arbeitsverhältnisse
prekäre, wirklich
auch.
Prekär, ja. Also kannst du mit Kirche wirklich nicht, also ich kenne Leute, die wirklich im
da
Theater
arbeiten wollen.
Und die sind nicht irgendwie an so kleinen Bühnen, sondern die sind am Stadttheater und die verdienen sauschlecht.
Und das ist auch schon wieder dann in der Hinsicht so eine Aktion, wo ich denke, das ist so unreflektiert nach unten treten, ne? Also das ist so ein bisschen, wie ich mir manchmal vormache, ich spare auch so am falschen Ende, um mich selbst zu verarschen, ne?
Ja.
So im Kleinen, mal ein Beispiel, ja. Wir hatten Pfandflaschen aus Deutschland, die wir auf der Fahrt hierhin getrunken haben. Und jetzt hatten wir 4 PET-Flaschen, a 25 Cent Pfand, sind 1 Euro. Und das ist halt, die fahren wir jetzt hier 4 Wochen in unserem Kofferraum rum.
Klar.
Und denken,
1 Euro ist 1 Euro.
Genau, wer den Euro nicht ehrt, so, ne? Egal, so. Jedenfalls so, und da denke ich, wow, da habe ich jetzt 1 Euro, den kriege ich wieder. Natürlich ist das auch aus Umweltgründen, bla bla bla, ne? So, aber ist ja auch so ein bisschen so selbstverarschen, ne? Und dann gehe ich in den Laden und sehe ein Kleid, was ich eigentlich gar nicht brauche. Weil da ist ein rotes Schild dran, ist auch 10% runtergesetzt, ist immer noch total überteuert.
Da muss man doch zuschlagen.
Und da muss ich ja zuschlagen. Ja. Und dann kaufe ich mir für weiß ich nicht, 50 Euro neues Kleid, was ich eigentlich auch nur im Urlaub trage, weil zu Hause würde ich sowas nicht anziehen.
Ja.
Bin auch nicht ganz hier im Urlaub, auch wenn es natürlich so aussieht.
Mhm. Dafür ist dann Geld da, ne?
Dafür ist Geld da, aber ich habe ja einen Euro an den PET-Flaschen.
Genau, in Deutschland ist es ja genauso, fürs Militär ist ja Geld da.
Ja, und das ist dann so, wo ich so denke, ja, das funktioniert so ein bisschen in der Selbstverarschung, da kann ich auch drüber schmunzeln, aber so im Großen und Ganzen sind diese Rechnereien jetzt irgendwie auch schwierig und unrealistisch so. Das Tragische finde ich einfach, und es hat mich so ein bisschen auch an den Kirchentag erinnert. Da gab es ja auch einen Safer Space für POC-Kinder und Jugendliche, der dann ja auch von der Bild-Zeitung auseinandergerissen wurde, und zwar nach derselben Logik. Und der Workshop wurde dann auch abgesagt. Und da, das war eine ähnliche Debatte. Und das finde ich einfach so schade, weil das ist auch wieder so, dass ich denke, an Entscheidungstischen sitzen halt auch einfach nicht Menschen, die wissen oder die nachvollziehen können, obwohl sie ein Goodwill haben, wie schwer es schwarze Kinder und Jugendliche allein in ihrem Alltag haben, ne? Mhm. In Deutschland. Also die verlassen die Haustür und die erleben Rassismus, wie sie angeguckt werden in der Straßenbahn. Wenn jetzt eine POC-Jungsgruppe, Teenagergruppe, 14 Jahre oder so, zu fünft unterwegs ist.
Wenn die ins Freibad gehen.
Wenn die ins Freibad gehen. Das ist ja nicht so, dass das alles an diesen Kindern und Jugendlichen vorbeigeht. Und auf deren Rücken wird jetzt so eine Debatte geführt. Dann sind die mit rassistischen Anfeindungen öffentlich bedroht. Und dann führt es auch noch dazu, dass die ganze Aktion überhaupt nicht stattfindet. Das ist in dreifacher Hinsicht so schmerzhaft. Und das tut mir einfach so weh, schon richtig. Und das wusste so eine junge CDUlerin, hatte die auch einfach nicht auf dem Schirm. Und da tut's, wenn ich so rede, tut's mir da wieder weniger leid, aber weil es mich so wütend macht. Und das ist eben das, wo wir eigentlich auch wieder beim EKD-Buch, Gesangbuch sind, so wo ich denke, nee, wenn da Menschen am Tisch sitzen würden, die diese Erfahrung mitbrächten, dann würde es überhaupt nicht so weit kommen. Tja. Und jetzt, wo wir schon gerade Downer ganz unten sind.
Ja, noch ein Downer.
Noch ein Downer. Es tut mir leid, ihr müsst da jetzt durch. Aber das war uns auch noch wichtig, dass wir darüber sprechen.
Weil es einfach auch extrem aktuell ist gerade.
Extrem aktuell, genau. Es geht um Jason Arday. Es wird jetzt auch ums Thema Tod gehen. Das heißt, wenn ihr da jetzt nicht zuhören mehr wollt, dann macht jetzt aus und wir hören uns nächste Woche wieder. Jason Arday, Soziologe, wurde 2023 mit 37 Jahren der jüngste schwarze Professor in der Geschichte von Cambridge. Sein Feld war Rassismus, Ungleichheit, Bildung. Er sprach öffentlich darüber, dass er auch Autist war und neurodivergent und dass er als Kind lange nicht gesprochen hatte und ist da auch ja sehr offen mit umgegangen. Er ist von seiner Professur am 5. August zurückgetreten und am 14. August wurde er tot in London gefunden mit nur 41 Jahren. Die Polizei nennt den Tod unerwartet, aber nicht verdächtigt. Die Todesursache ist offiziell nicht genannt. Und das Tragische an der ganzen Geschichte ist auch einfach, was da jetzt vor dem 5. August passiert ist, was zu seinem Rücktritt geführt hat. Nämlich gegen ihn standen Plagiatsvorwürfe und Zweifel an Angaben zu seiner Biografie, zu Sport und zu Spendenprojekten im Raum. Und er hat die Plagiate bestritten und Fehler in seiner Doktorarbeit eingeräumt. Cambridge hat die Vorwürfe zuerst zurückgewiesen, weil seine Doktoruni sie schon geprüft hatte und dann doch eine eigene Untersuchung gestartet. Und das Interessante und Tragische daran ist, wer diese Vorwürfe auch öffentlich gemacht hat. Das war nämlich Nathan Kofness. Und er war früher Nachwuchsforscher der Philosophie in Cambridge. Und er vertritt einen sogenannten Race-Realismus. Also die Behauptung, Menschengruppen seien genetisch und seien genetisch unterschiedlich intelligent. Und darüber hat er auch geforscht und geschrieben und so weiter. Und das hat dazu geführt, also er hat dann auch sowas behauptet wie, in einer reinen Leistungsauslese läge der Anteil schwarzer Professoren in Harvard nahe null und hat das mit solchen überhaupt Sachen auch belegt, ohne halt.
Er sagte, außerhalb von Sport und Entertainment gäbe es eigentlich keine schwarzen Menschen an Spitzenpositionen.
Ja, also auch so ein Kolonialstrukturleugner im Prinzip, ne? Also das ist ja, also man kann das natürlich, so wie er das gemacht hat, an Race-Realismus begründen, aber es ist ja klar, dass es institutionellen und strukturellen Rassismus gibt. So.
Also ihm geht es einfach darum, das Prinzip von DEY, also DEI, Diversity, Equity and Inclusion, also
ja,
wo es halt darum geht, Menschen, die aufgrund von Strukturen ausgeschlossen sind, mehr Zugang zu ermöglichen, das anzugreifen. Und er argumentiert auf eine Art und Weise, dass er sagt, ja, das ist eigentlich nicht gerecht, weil in Wirklichkeit hätten diese Leute eigentlich keine Chance, weil sie einfach weniger intelligent sind.
Ja, und interessant ist dann nämlich auch, dass sein College, also von dem Race-Realismus-Typen, sein College und die Cambridge-Studierenden, die haben das dann als wissenschaftlichen Rassismus eingeordnet. Und das College hat 2024 die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Und ein Gericht hat das 2026 dieses Jahr auch als gerechtfertigt bestätigt. Ja? Also da ist ein Schmerz in diesem Typen.
Der hat seinen Job verloren und wollte Rache.
Ja, und jetzt hat er da was gefunden. Und hat im Prinzip ja auch da eine Debatte losgerissen, die dazu führte, dass also dass die Arbeiten und diese Recherche und dass das alles wirklich auch ab absurdum getrieben wurde, ja, dass dann nochmal eine eigene Untersuchung gestartet wurde im Nachhinein und dass man dann nochmal nachgeguckt hat und so weiter. Also, und das ist so, also zum Beispiel über 2 Dutzend WissenschaftlerInnen und auch PolitikerInnen, ja, die nannten die Kampagne auch ein Rufmord.
Also man muss da auch wirklich von einer Hetzkampagne sprechen. Ich habe im Internet oder bei Instagram gesehen, da wurde einfach mal aufgezählt, wie viele, also es geht ja hier wirklich um eine, ich sag mal, um einen Skandal im akademischen Bereich, kann man ruhig so sagen. Und wie stark das aufgebauscht wurde in den britischen Medien, also wie viele Berichte und Artikel es dazu gab im Vergleich. Da wurde dann auch ein Vergleich gezogen zu früheren Plagiatsskandalen mit weißen WissenschaftlerInnen. Die gibt es ja, also ist jetzt nicht so, als wäre Jason Arday der Einzige, gegen den Plagiatsvorwürfe erhoben wurden. Das kommt häufiger vor. Und in der Regel ist das dann vielleicht 1-2 News Stories wert. Und in diesem Fall gab es wirklich hunderte Nachrichten, hunderte Artikel, also es wurde vollkommen überproportional behandelt.
Ja. Und das ist einfach, ich habe das letzte Tage morgens die Nachricht gelesen. Das hat mich einfach, ich habe das zuerst gelesen und dachte, boah, oh, jetzt haben wir das EOTO mit der Volksbühne und so und jetzt auch noch. Und dann habe ich es mir, ich weiß noch ganz genau, ich war morgens laufen und dann habe ich es auf dem Rückweg kurz gelesen und war so geschockt, dass ich dachte, naja, eigentlich müssen wir darüber reden im Podcast. Und dann dachte ich, boah, das ist aber so hart, ne? Jetzt auch noch darüber zu reden und na klar müssen wir darüber reden.
Es ist halt eben auch wieder so eine Verkettung von unglücklichen Scheißsituationen, ja, also so ähnlich wie bei der Volksbühne, wo es einfach schlecht kommuniziert wurde und dann vollkommen überproportional aus explodiert ist. In diesem Fall war es zum Beispiel auch so, also gegen Cambridge University, die altehrwürdige Elite-Uni, steht wirklich schon seit langem der gut begründete Vorwurf im Raum, sie sei zu weiß, zu elitär. Und dann hatten sie hier einen jungen schwarzen Akademiker aus ArbeiterInnen-Milieu, neurodivergent, bis im Teenageralter Analphabet. Also das war ein gefundenes Fressen im Sinne von PR. Da konnten sie ihr Image mal richtig aufpolieren. Mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja.
Ja. Und deswegen haben sie auch beim bei dem Prozess, ihnen diese Professur zu verleihen, einfach, die haben das, was der Nathan Koffness gemacht hat. Der hat die Doktorarbeit durch eine KI gejagt und diese Plagiate offengelegt. Das war eine Sache von Minuten.
Ja, ja.
Das hat Cambridge einfach nicht gemacht. Und dann gab es diese Ungereimtheiten in seiner Biografie, ne? Dass er hat Gastprofessuren angegeben, die man nicht nachweisen konnte und so weiter und so fort. Sowas prüft man eigentlich, wenn man jemanden als Professor einstellt.
Ja.
Also da war schon wieder dieser Hunger nach guter PR so hoch, dass man einfach nicht mehr sorgfältig gearbeitet hat, wie man es normalerweise tun müsste, weil es einfach zu verlockend war, hier ihr eigenes Image aufzupolieren. Und es ist einfach, und dass darunter jetzt dieser Mensch, ne, also.
Und das Erschreckende ist ja auch, dass er war ja auch Rassismusforscher, ne? Und er hat ja selber auch gelehrt, dass schwarze AkademikerInnen auch gezielt diskreditiert werden. Also es ist ja auch Teil von Rassismusforschung und auch von Belegen und so. Also das ist auch. Er wusste ja, was da gerade passiert auch, ne? Also das ist auch nochmal, finde ich, so krass. Und jetzt weiß man natürlich, man weiß nicht, die Medien berichten jetzt nicht, woran er gestorben ist.
Ja.
Das heißt nur, es gab keine Fremdeinwirkung. Gut, dann kann man sich das jetzt auch denken.
Ja. So kurz oder, nach dem, also der Shitstorm ist also, ja immer noch riesig. Also die Artikel jeden Tag mehrere, also man kann da wirklich von einer riesigen Hetzjagd in den britischen Medien sprechen. Mhm. Und halt, ja, dann muss er zurücktreten und eine Woche später ist er also.
Mhm. Also, na klar, es kann jetzt auch sein, dass er einen Herzinfarkt hatte, ne? Also mag ja auch alles sein. Oder weiß Gott, was auch immer, ne?
Darüber interessant muss man auch nicht spekulieren, aber es ist schon, ja, auffällig.
Interessant ist aber auch, wir haben uns heute Morgen beim Wandern auch darüber unterhalten. Und hast du schon mal was von dem Werther-Effekt gehört? Also,
nein.
Angelehnt
von an Leiden des jungen Werther?
Angelehnt an Goethe, die Leiden des jungen Werther. Und nach dem Buch soll es Nachahmungssuizide gegeben haben.
Ah, ja. Dann weiß ich, was gemeint ist.
Der Soziologe David Phillips, der hat den Begriff 1974 geprägt. Und es ist wirklich auch nach bestimmten Berichten über Suizide steigen die Suizidzahlen in einer Gesellschaft messbar. Und der Effekt hängt aber auch, muss man sagen, am Wie. Also wenn so Sensationsberichte, Details zur Methode oder vielleicht auch eine Heldinnengeschichte daraus gemacht wird, was ja auch jetzt in diesem Fall, wir wissen nicht, ob es sich bei dem Professor um Suizid handelt. Ja, aber wir sind irgendwie dann so darauf gekommen, und das fand ich einfach interessant, weil sehr wenig in Medien über Suizid berichtet wird aufgrund des Vorwurfs des Werther-Effekts.
Und es ist ja auch krass, weil er wurde ja zum Helden stilisiert. Ne? Er wurde ja von der Cambridge University so auf diesen Sockel gestellt. Und dann, nachdem diese Vorwürfe rauskamen und sie gemerkt haben, ach scheiße, wurde er von diesem, und er wurde komplett alleine gelassen von denen. Ne?
Ja.
Also die haben ihn wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Und haben auch überhaupt nicht eingeräumt, dass sie da selber Fehler gemacht haben bei dem Einstellungsprozess und so weiter, sondern haben einfach sich komplett von ihm distanziert, ihn absolut im Stich gelassen.
Mhm. Deswegen liegt es
nachdem
ja sehr nah,
sie ihn quasi so erhöht
deswegen
haben.
Deswegen liegt es ja sehr nah, dass das ein Fall wäre, wenn es Suizid gewesen wäre, was wir wirklich nicht wissen und was ich damit auch gar nicht sagen möchte. Aber interessant finde ich so dieses Gedankenspiel, weil eben das wäre eine Heldengeschichte, die eben auch zur Folge haben könnte, dass es Nachahmungssuizide gäbe. Aber wenn man das nüchtern und sachlich berichten würde, ohne Sensationsgeilheit irgendwie so, dann sagen diese Forschungen aber auch, zieht das sowas nicht nach sich. Aber ja, das war ja einfach nur mal ein interessanter, eine interessante Side Note, die ich heute Morgen beim Wandern von Natalie, Friend of the Podcast und jetzt auch meine Wanderfreundin, gelernt habe. Ja, jetzt haben wir wirklich viel über sehr viel auch Schweres gesprochen. Und ich habe gerade auch gedacht, ja, als wir so angefangen haben heute mit dem Podcast, wir liegen hier im Zimmer mit zugezogenen Vorhängen und Klimaanlage.
Klimaanlage ist aus, damit es
hier
nicht so
rauscht.
Ja,
die haben wir ausgemacht, genau. Wir schwitzen für euch, damit es nicht so rauscht. Aber wir sehen gerade die Sonne Spaniens nicht und auch kein Tageslicht. Und wir haben auch so ein bisschen, weil wir uns hier so zusammen aufs Bett geflitzt haben und jetzt hier aufnehmen, auch so ein bisschen so.
Müssen wir das jetzt aufnehmen, was wir hier reden?
Ja, aber das war so, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt aus unseren Tönen so rausgehört habt, wie gut es uns eigentlich geht. Weil wir natürlich auch viele schwere Themen jetzt hatten. Und jetzt müssen wir wieder an den Strand, dachte ich, ne? Wir gehen jetzt wieder an den Strand. Mhm. Aber bevor wir an den Strand gehen, habe ich noch ein Herz.
Ja.
Etwas fürs Herz.
Und zwar habe ich mir ganz simpel gedacht, weißt du, mein Herz heute ist die Freizeit, auf der wir sind.
Mhm.
Es ist ja so, dass wir seit Jahren, Stanek und ich, auch mit unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Konstellationen so junge Erwachsene-Freizeiten anbieten. Es ist jedes Jahr irgendwie schwierig auch, dass junge Erwachsene sich auch festlegen und so. Und dann kommt sie doch jedes Jahr auch wieder zustande. Es ist jedes Mal so vorher in der ganzen Orga, dass ich denke, warum machen wir das? Weil es ist so herausfordernd, diese Freizeit vollzukriegen. Und wenn ich dann da bin, denke ich, ja, es ist genau für die Menschen, die hier sind, genau der richtige Ort, da zu sein. Und es ist total schön, dass so viel unterschiedliche Menschen, also hier sind ja Menschen sehr unterschiedlichen Alters, in unterschiedlichen Lebensphasen, auch mit Kindern, die auch unterschiedlichen Alters sind, oder Menschen, die hier auch ohne Kinder sind und so weiter. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen da und es funktioniert erstaunlich gut, wie man 2 Wochen miteinander auch Leben gestalten kann, voneinander lernen kann, unterschiedliche Perspektiven einnimmt, wir haben auch so ein Awareness-Konzept und so. Und das ist einfach schön. Und das ist einfach mein Herz. Mehr will ich gar nicht sagen. Es ist wunderbar, sich mit unterschiedlichen Menschen zu vernetzen und es bereichert mein Leben und auch das Leben vieler. Und es ist möglich, in all der Unterschiedlichkeit zusammenzufinden und voneinander zu lernen. Und das hört auch nie auf. Und das ist wunderschön. Und dazu möchte ich Menschen auch ermutigen, solche Räume und solche Rahmen auch zu schaffen. Und das kann Kirche. Das glaube ich auch. Und das treibt mich auch an, auch sowas ehrenamtlich auch noch zu tun, neben dem, was ich hauptamtlich tue.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich bin total froh, hier zu sein.
Halleluja. Lass uns zum Strand gehen.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.
Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.